Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live to the Max, dem Podcast und Lifestyle Channel mit mir, Philipp Maximilian Scharpenack. Heute zu Gast Steffen Sontheimer. Steffen, herzlich willkommen.
Hi, schön hier zu sein.
Ja. Steffen, du beschäftigst dich seit sehr, sehr vielen Jahren mit Poker. Und ich selber habe mich ja auch schon sehr viel mit Poker beschäftigt, aber bei weitem nicht so viel wie du. Erzähl einfach mal, wer bist du, wo kommst du her und vor allem, wie um alles in der Welt kommt man dazu, Poker-Profi zu werden?
Ja, also erstmal, wir kennen uns, oder Rest, ich bin der Steffen. Ja, komme mal aus einem schönen Dorf im Schwarzwald, bin ich groß geworden. Ganz normal zur Schule gegangen, habe ich in Karlsruhe studiert, Wirtschaftsingenieurswesen. Und ja, wie bin ich zum Poker gekommen? Da geht's dann
los. Hast du das abgeschlossene Studium, direkt
Zwischenfrage? Ich habe den Bachelor abgeschlossen. Also ältere Semester würden sagen, das zählt nicht als volles Studium. Heutzutage gilt es. Ich würde sagen, es ist ein halbes.
Okay.
Und ja, zum Poker ist wirklich, oder zu dem Punkt, wo ich jetzt bin im Poker, sind unglaublich viele, viele Zufälle vor allem. Wäre wirklich das Erste, was ich sagen würde, dass alles, vieles nicht in meiner Hand lag. Dazu gehört dann natürlich, dass man eine unglaubliche Leidenschaft für ein Spiel entwickelt. Oder eigentlich wie für alles, wo man länger dabei bleiben kann. Das ist einfach ja eine Faszination für mich war, wo man dabei bleiben wollte.
Okay, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ja. Was war die erste Berührung, die du mit Poker gehabt hast? Was war sozusagen der Initialfunke, der irgendwo mal gesetzt worden ist? Was hast du vielleicht gesehen oder was ist da passiert?
Also es war Poker für mich präsent vom Fernsehen her. Da mal irgendwas gesehen, aber es hat mich nie gefesselt. Dann waren die ersten Runden war so, ich glaube, da war Pokerboom in den USA. Das habe ich aber gar nicht so wahrgenommen. Aber es war einfach für mich was die Zeit, als in Deutschland auf einmal jeder einen Pokerkoffer hatte.
Da waren die was, auf einmal was war das für eine Zeit? Wann war das ungefähr?
Meine siebte Klasse. Wie alt ist man da? 2003, 4, 5.
Okay, so okay. Also, 2003, so ein Moneymaker-Boom wahrscheinlich war das, ne?
Chris Nachhinein, ja, aber so. Zu dem Zeitpunkt war mir das sicher kein Begriff. Da war okay. Ne, quasi Pokerkoffer waren im Angebot, im Aldi. Wir haben immer mal um so, ja, es ging um Döner.
Döner ist eine gute Währung, ne?
Genau. Das war so der Einsatz, ja, dass man im Nachhinein, was wir für Formate gespielt haben, ganz, ganz, ganz komisch, so Mix, Turnier und Cash-Game und Nachkaufen und irgendwie, dass man weiterspielen konnte. Im Endeffekt war es halt ein Spieleabend mit Freunden.
Ja. Okay.
Und es war die erste Berührung, der erste Hinweis quasi.
Aber als Jugendlicher beziehungsweise als,
genau,
ja. Quasi Endstadium vom so Kind. Was,
genau.
Als Kindesspiel, ja.
Absolut. Ja. Und der erste richtige Punkt war dann ich habe nach dem Abi in Zivildienst gleich angefangen und da irgendwann war ich, weiß noch mal, Januar oder so, kam ein guter Kumpel von mir. Hey, da gibt's so eine Seite, da kriegst du $50 umsonst, die du dann spielen kannst. Und ich so, ich habe an sowas nie geglaubt, so Online-Werbung, irgendwas, das ist doch alles Quatsch. Darfst du bloß nicht draufdrücken, ja, so bin ich erzogen, bloß nicht, das ist alles gefährlich. Ja. Und dann hast du, nee, das funktioniert, du musst so ein Quiz bestehen, dann bekommst du die $50 und die musst du irgendwie freispielen. Und dann habe ich mich mit der Sache beschäftigt. Ja, also der Kumpel hat das Quiz für mich bestanden, dass ich nicht erst lernen musste und dann spielen konnte, sondern andersrum. aber da gab es dann Strategieartikel und dann hat mich das Spiel ab da gefesselt, mehr oder weniger.
Ja. Das war die Seite Poker Strategy, glaube ich.
Ja, das war pokerstrategy.com. Genau, da ging das alles los.
Ich muss dazu gestehen an der Stelle, dass ich dort das erste Mal mit Online-Poker auch in Berührung gekommen bin. Deswegen finde ich es witzig, dass du es ansprichst. Und tatsächlich, bei mir war es auch so, dass ich die erste Berührung mit Poker, also bevor ich damals Martin Kläser in Shanghai getroffen habe, war bei mir auch dieser Sache, dass ich gehört habe, dass es ein US-Amerikaner, der auch noch wirklich Moneymaker heißt, als Name, mit einem Dollar Einsatz einen Satellite gewonnen hat.
Elf.
Okay, aber so eine ganz, ganz kleine Summe, also beziehungsweise für mich erschwingliche Summe und dann damit auf jeden Fall Millionär geworden ist. Das war so bei mir in meiner also in der Jugend war das so dieses Bild, was ich mal irgendwo mitbekommen habe. Aber ja, sehr, sehr, sehr krass. Und wie wann ging es dann mit den Einsätzen los oder wie hast du dann gestartet? Was waren so die ersten?
Ja, die ersten Einsätze war wirklich, dass es gab das sogenannte Bankroll-Management. Ja, dass man jetzt nicht alles auf eine Karte, alles verzocken, sowas gab es nicht. Das habe ich direkt, diese Strategieartikel hießen die durchgelesen, um dann eben entsprechend meiner Bankroll, das Geld, was ich zur Verfügung habe zum Pokern, diese $50, um die sinnvoll einzusetzen. Da waren halt die ersten Limits, wo man um $2 gespielt hat. Das heißt, Blinds von 1 Cent, 2 Cent.
Ja.
Und man hat um $2 gespielt. Und ja, dann hat ja, mehrere Tische im Zweifel, dann vielleicht erstmal einer, dann mal zwei irgendwann. Eine bestimmte, habe versucht, die Strategie zu lernen, die Poker Strategy einem an die Hand gegeben hat. Mhm. Und ja, habe dann meine ersten Gehversuche unternommen und dann nach und nach ging das weiter, weil ich mich halt ziemlich reingebissen habe. Also ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich so, die Strategieartikel waren aufgeteilt in Gold, Silber und Bronze. Und da bin ich
ja,
dann ich auch.
Ich erinnere mich, ja. Da musste man die freispielen quasi, ne?
Beziehungsweise genau, frei lernen. Ich auch wieder über einen Kumpel, dann, der hatte schon den Goldstatus. Das war dann ganz cool, hatte ich Zugriff da drauf und habe wirklich, das war noch bei mir im Zivi, habe ich den Drucker missbraucht damals und habe mir einen riesen Ordner angelegt, den ich auch mit in den Urlaub genommen habe und bin dann quasi wie an der Uni mit Textmarker durchgegangen und habe meine Strategien gelernt. Und ja, das war wirklich so das Erste. Und dann, naja, je nachdem, wie die Bankroll dann wächst, wenn man wirklich auch gewinnt, ja. Dann, also nicht, dass das selbstverständlich wäre, dass man jetzt da gewinnt. Die meisten sind auf die Schnauze geflogen natürlich.
Was würdest du sagen, wie ist da die Verteilung von den Leuten, die auf die Schnauze fliegen und die wirklich dann damit gewachsen und besser geworden sind und auch Geld verdient haben?
Hast du da was komplett so aus dem unterschiedlich. Also ich würde es einmal direkt aufteilen in Leute, die halt diese $50 mitnehmen und versuchen. Oder jetzt Leute, die sich das wirklich durchlesen, jetzt wie ich, und gemäß der Vorgaben das dann auch umsetzen. Ja, ne, der Varianz im Endeffekt ein Schnippchen zu schlagen. Ja. Und ja, deswegen, da würde ich sagen, wer es wirklich richtig angeht, zu dem Zeitpunkt, das wird schon wahrscheinlich schon 30%, die da einen richtigen Weg, erstmal die erste, ich habe viele Zufälle gesagt, die erste Abzweigung schon mal genommen haben.
Okay.
Das sind viele Leute, das haben ganz viele gemacht.
Ja.
Und dann gehen diese Abzweigungen, wenn man sich als Weg vorstellt, werden immer so weitergehen, wo ich jetzt den einen Weg eingeschlagen habe und dann ging es halt, ja, als man $100 hatte, ging es halt dann um $4.
Ja. Ich noch diese, wie meinst du das jetzt, wenn man $100 hatte, ging es um 4?
Also, ich habe noch im Hinterkopf, ne, wenn du 25 Stacks hast, nennt man das, ne, den Einsatz am Tisch, dann kannst du das nächste Limit aufsteigen. Und ja, genau, dann hatte ich $100, das heißt, ich darf jetzt um $4 spielen. Das war das Nächste, was es gibt. Und dann kam,
das heißt, du darfst dann mit $4 an den Tisch gehen? Und,
genau, also meine eigene Strategie. Ich dürfte natürlich jederzeit machen, was ich will. Aber
um konsequent zu bleiben.
Das ist genau meine eigene Buchhaltung, wenn ich sage, okay, betrachten wir, das war natürlich alles Hobby, es ist dann betrachten wir mal, aber betrachten wir das aus Business-Sicht jetzt heutzutage.
Ja, also in der Retrospektive sozusagen.
Genau.
Hast du damals, wo du dort angefangen hast, hast du das mit Kumpels zusammen gemacht? Du hast gesagt, der eine, der schon den Goldstatus hatte, hast du das eher im Selbststudium quasi gemacht oder damals schon viel dich ausgetauscht? Wie war das?
Viel Selbststudium. Also da habe ich dann eher, dass ich auch in einem Forum aktiv war, dann neue Leute kennengelernt, als jetzt wirklich privat, die von damals. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich weiß noch genau, wie es da lief. Da habe ich wahrscheinlich auch mal gespielt und mal wieder nicht. Und dann habe ich habe andere Spiele gespielt. Ja, Warcraft 3 habe ich viel gespielt. Und der Punkt kommt erst viel später, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich, es macht dir fast genauso viel Spaß oder es macht dir genauso viel Spaß, warum solltest du noch irgendwelche anderen Videogames spielen?
Okay.
Weil so, ne, Zeitfresser, so gerade wenn es dann weitergeht Richtung Studium, ja, dann ist die Zeit dann doch sehr begrenzt.
Okay. Aber das bedeutet, dass du, wenn du gerade sagst Richtung Studium, dass du an dem Punkt noch nicht daran gedacht hast, dass du damit mal irgendwann
null. Ja, du hast vorhin gesagt, du weißt irgendwas Pokermillionär. Ich überhaupt nicht. Mich hat das Spiel fasziniert. Für mich war es der krasse Schritt, was kam nach NL4. Ja, weil No Limit Hold'em Spiel, dafür steht das NL. Wenn man $4 spielt, das Nächste, was es gab kein NL6, es gab kein NL8, NL10, das zweieinhalbfache.
Okay,
da musste man schon, das war ein weiter Weg. Ja. Und wir reden halt davon, dass es dann vielleicht ein halbes Jahr dauert, bis man aus diesen $100 250 gemacht hat.
Mhm. Ja. Was aber ja dann schon sehr früh zeigt, dass Poker für viele ist es ja so ein, ich sag jetzt mal, Glücksspiel, was ja auch betitelt wird, beziehungsweise vom deutschen Staat im Rechtssystem als Glücksspiel bezeichnet wird. Ne? Also Pokerrunden, ich kenne mich damit ja ein bisschen aus, auch bedingt durch meinen Gründerpokern, wird schnell ja als illegales Glücksspiel irgendwo verteufelt. Aber jetzt ist es ja so, dass es eigentlich ein reines Geschicklichkeitsspiel ist. Und das hast du dann damals gemerkt durch deinen Weg, den du gegangen bist, dass es auch super viel Arbeit ist, um sozusagen diese Geschicklichkeit zu erwerben, ungefähr. So kann man es so sagen?
Ja, also für
oder mich die Strategie dahinter.
Genau, ja. Also ich habe alle Spiele dieser Welt gerne gespielt. Ja, ich habe unglaublich viel Siedler von Catan gespielt. Ist auch ein Geschicklichkeitsspiel. Ja, da kann man besser und schlechter spielen. Meine Mama wird es nicht glauben. Ja, aber es hat einen Grund, warum ich immer gewinne. Ja. Carcassonne, super Spiel. Ja, gibt's ganz viele in die Richtung, wo einfach mich hat der Aspekt fasziniert. Natürlich, dass es da irgendwie noch um den Döner an der Seite geht. Das war auch interessant. Aber ich hatte nie diese, da kann man eine Million gewinnen, diese Größenwahnsinnigkeit in Anführungszeichen hatte ich nie irgendwie. Es war interessant und auch ist jetzt nie, es kommt wahrscheinlich jetzt falsch rüber, als wäre es so strukturiert, ist es natürlich nicht. Man macht sich da keinen Plan. Und bei mir kam auch, ne, nach dem Zivildienst, ich war erstmal in Australien eine Weile. Dann zack, dann kam das Studium. Das ging natürlich
vor. Erzähl kurz, du bist nach Australien nach dem Zivildienst, wo du gesagt hast.
Ich hatte noch 3 Monate, genau.
Okay.
Und wollte
so
noch
eine Überbrückungszeit quasi und dann.
Genau, da war ich noch übermotiviert und wollte alles Mögliche machen, statt wie andere im Schwimmbad rumzuhängen.
Ja.
Und genau, das habe ich noch kurz eingebaut. Dann ging mein Studium los und da war, das Pokern ist jetzt ein Schnelldurchlauf, wenn ich erzähle, was dann ist man ein halbes Jahr Pause. Dann passieren andere Sachen. Ja, Juni oder Mai, ich weiß gar nicht mehr, ich wusste das Datum lange. 2011, der Black Friday, als alle Pokerseiten eingefroren wurden.
Ich erinnere mich, ja.
Da war alles weg. Ja, dann konnte ich auch wieder ein Jahr nicht spielen. Und
ja. Aber du hast dann nie deine Skills sozusagen verloren beziehungsweise schlechter geworden, sondern du hast dann immer wieder an dem letzten Punkt angeknüpft.
Genau.
Und von dort bist du dann wieder weiter. Wo kam denn dann der Punkt, dass du gemerkt hast, hey, ich kann jetzt hier echt mit der Sache Geld verdienen? Wo kam dieser Punkt? Wann war
der? Ja, es war 2014 auf jeden Fall. Ja.
Noch im Studium oder schon fertig mit dem Studium?
Bachelorarbeit. Gerade am Schreiben.
Ja. Okay. Und dann gedacht, okay, ich werde jetzt Ingenieur, beziehungsweise.
Na, das ist ein Punkt, wo ich mir halt überlegen musste, da hatte ich mittlerweile mehr Leute im Poker getroffen und weiß ich noch viel mehr, was möglich ist. Ja. Und da, ja, Bachelorarbeit geschrieben, so, wie geht's jetzt weiter? Ja. Dann machst du jetzt den Master. Und das sollte, war ich der Meinung, okay, da interessieren mich die Noten dann doch mehr, war jetzt im Bachelor so hinten aus nicht so der Fall.
Okay.
Weil irgendwie, das ist dann doch dein Abschluss und ja, so, das bedeutet schon, oder ist so das, was auch mein Umfeld quasi von mir erwarten würde, ja. Und na, da war es dann halt irgendwann die Frage, machst du das? Obwohl ich nicht unbedingt so viel Spaß jetzt dran hatte oder mich nicht so dafür interessiert habe.
Am Studium jetzt.
Studium,
ja.
Oder machst du was anderes? Und naja, dann habe ich zufällig gerade andere Leute getroffen, nächste Gabelung, abgebogen. Ben CB, der hat mittlerweile mit die größte Poker-Learning-Community aufgebaut, mhm, und Rainer Kempe. Und wir haben zusammen eine WG gegründet im wunderschönen Brighton in England.
Ja.
Und ich habe meine Bachelorarbeit fertig gemacht, im Gegensatz zu anderen.
Ja, im Gegensatz zu mir. Ich habe es gar nicht erst begonnen.
Und genau, habe mein Studium dann abgeschlossen und bin im Oktober 2014 nach England gezogen. Habe gedacht, ja, probieren wir das Ganze mal. Ja.
Also da war quasi diese Weggabelung zu sagen, ich werde jetzt einfach Profi.
Genau.
Wie haben an der Stelle deine Eltern reagiert?
Es gab nicht, es fragt sich jeder so immer, es gab nicht diesen einen Moment, wo so
Mama, ich werde so, Pokerprofi.
Ja, ja, das, also diesen Begriff gibt es auch überhaupt nicht für mich. Ja, so andere Leute machen ein Auslandssemester, machen irgendwas pro oder ist es so, du machst es jetzt beruflich, ist eher so, Profi sein heißt für mich, man macht was beruflich irgendwie. Für mich ist es das nicht. Für mich ist es ein Videospiel gewesen, immer noch, ja. Wo jetzt, nur weil du jetzt gerade nach der Uni erstmal nur Counter-Strike spielst, bist du nicht unbedingt gleich, nennst du dich dann Profi, ja. So, ich habe ja, keine Ahnung. Für mich war das nie diese Sichtweise, dass es ein Beruf ist. Ja, es ist immer noch das gleiche Spiel wie vorher, nur, dass jetzt natürlich ich versuche, damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Ja. Das tust du ja auch ganz gut.
Ja, mittlerweile,
mittlerweile
lief ganz gut.
Ja.
Genau, ja.
Okay, krass. Also das heißt, von deinen Eltern gab es jetzt nicht irgendwo ein Veto, dass die gesagt haben, Mensch, Steffen, tu doch bitte noch den Master hinten dranhängen.
Nee,
sondern,
nee. Die kennen mich gut genug, dass ich ich bin keiner von denen, die so eine Idee haben, die so Flausen im Kopf und dann, ja, das ziehe ich jetzt durch und das ganze Umfeld denkt, ja, so ein Quatsch, sondern wenn ich mich zu was entscheide, dann steckt was dahinter.
Und du hast dich aber auch wahrscheinlich vorwiegend dafür entschieden, weil es dir einfach Spaß macht. Du hast gesagt, das ist ja dein Hobby, das ist deine Passion irgendwo, ja. Und dann ist es ja auch keine richtige Arbeit darin, sich weiterzubilden und besser zu werden. Oder wie siehst du das?
Genau, also es ist jetzt, ich vergleiche es immer ein bisschen mit einem Tennisspieler zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt überlegst, okay, jetzt die letzten, springen wir in die Zukunft. Ja? Die letzten 3 Jahre war ich unterwegs auf der Welt und hab in den Casinos von schönen Städten, ich habe meistens wenig von den Städten gesehen, habe ich Kartenspiele gespielt. Und Jetzt habe ich einen Faden verloren, ja.
Das ist nicht schlimm. Du hast, wolltest jetzt gerade sagen, was sozusagen in den letzten 3 Jahren passiert ist. Ein kleiner Zeitsprung. Du bist 2014 nach Brighton. Und skippen wir jetzt mal so auf die letzten 3 Jahre, wie viel Freude du sozusagen an dem
Kartenspiel hattest. Genau, ich war gerade beim Tennisspielervergleich. Genau, wo halt da habe ich es immer verglichen mit, es ist quasi das Gleiche, was die machen, um die Welt reisen. Und es sind immer die gleichen 50 Leute, die die Turniere spielen.
Ja.
Ja, wo halt schafft es da einer, indem er sagt, das ist jetzt mein Beruf, ich habe die guten Anlagen und ich werde jetzt Tennisprofi, weil man da viel Geld verdienen kann. Ich glaube, wer die Herangehensweise hat, der kann nicht Top 50 Tennisprofi werden. Das geht nicht.
Ja, jetzt ist für mich aber nur ein signifikanter Unterschied, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt in Wimbledon gegen weiß jetzt gar nicht, wer da gerade on vogue ist, aber ich sage jetzt mal, Boris Becker ist der einzige Tennisspieler, der mir so gerade im Kopf ist. Ich kann jetzt nicht sozusagen Geld auf den Tisch legen, um gegen ihn anzutreten. Das ist aber ja im Poker möglich.
Genau, du kannst gegen jeden spielen. Da ist ja auch die Profitabilität im Endeffekt gegeben. Aber jetzt, wenn du es aus Berufssicht oder ne, ich bestreite meinen Lebensunterhalt damit siehst, dann ist es halt, du könntest nie so gut sein, wenn du nicht diese Leidenschaft hast und dieses Feuer dafür. Ne? So, ich kann nicht hingehen und sagen, ich trainiere jetzt, weil ich muss jetzt trainieren oder ich fühle mich jetzt schlecht, aber ich muss trotzdem zur Arbeit gehen. So, dann ne, ich muss jeden, ich, ne, das ist wie ich muss performen, wenn ich spiele.
Ja.
So, das ist dieser ist es ein Sport oder ist es ein Beruf? Irgendwie ist es irgendwo irgendwas dazwischen.
Nix, ja, wahrscheinlich nix.
Wo halt, klar, ich muss mich ab und zu zwingen, mir Sachen anzuschauen, Theorie zu machen und so weiter. Aber halt auch nur mit dem Hintergrund, dass es mich wahnsinnig interessiert, ja, dass ich besser werden will. Weil dann kann ich das Ganze wieder anwenden. Und es ist
jetzt, und damit Geld machen am Ende des Tages.
Ja, das ist, aber es kann nie der erste Faktor sein. Das kann nie die erste Motivation sein.
Ein gemeinsamer Bekannter von uns oder beziehungsweise entfernter Bekannter, auch ein Pokerspieler, Bane, hat mal gesagt, dass für ihn das alles nur Leistungspunkte wären. Und er möchte in diesen Leistungspunkten sozusagen gegen die Besten antreten und gegen die gewinnen, unabhängig davon, wie viel Geld davon dabei rumkommt, sondern eher das Ganze so in Leistungspunkte sind. Wie war das dann bei dir in den letzten 3 Jahren? Du hast eigentlich ja nur gegen die Besten der Welt gespielt, bist dann selber zur Weltelite aufgestiegen, ja, hast Live-Winnings, die sind dann halt in die zweistelligen Millionenbeträge hochgegangen. Wie war das bei dir? Also wie bist du da dazu gekommen und wie war der Weg dahin?
Also erstmal müssen wir ein bisschen früher wieder anfangen.
Spielen wir mal wieder zurück, finde ich
genau, gut. Genau, jetzt sind wir wieder bei
in Brighton.
Wir spielen um $10. Ja. Aber jetzt in Brighton spielen wir nicht mehr um $10, spielen wir dann mal um $100. Ja. Aber es war echt, der Vergleich von Bane ist super. Ja. Leistungspunkte nennt er es, ich bin mit dem Videospiel immer gekommen. Es ist wie Levels. Ja, ich habe gesagt, ich brauche quasi, das Geld ist Mittel zum Zweck, um das nächste Level spielen zu dürfen, nach meinen eigenen Vorgaben, ne, mit diesem Bankroll-Management. Und dementsprechend muss ich das erreichen, um aufzusteigen, dass ich da oben mitspielen kann. Höher ist natürlich besser. Ja, und dann willst du da auch gewinnen, um noch höher zu kommen. Und dann ist ein Punkt, wo irgendwo eine Grenze ist. Weil na, irgendwo hört es auf, wo Leute online bereit sind, um viel Geld zu spielen. Oder da tauchen halt keine Leute mehr auf.
Ja.
Und
wo war dieser Bereich, dass die online nicht mehr auftauchen? Wo kann ich
also ich glaube, ab so $2,000.
Am Tisch.
$2,000 am Tisch, ja. Mhm. Da ist wirklich, da bist du in einem Kampf drum. Da ist auch nicht mehr das nächsthöhere Limit unbedingt die besseren Leute. Sondern da ist wirklich, da taucht alle Jubeljahre jemand auf. Und dann sitzen da 50 im Zweifel gute Leute und versuchen da jetzt den Platz zu ergattern, um mit ihm zu spielen.
Weil sie einfach einen Vorteil gegen die Person haben
genau. Und
dann gewinnen können. Ne?
Genau.
Okay.
Und das heißt, da war irgendwo ein Bruch im Videospiel. Ne? So kannst jetzt sagen, okay, du hast es durchgespielt. Ja? Das ist ein Punkt, wo du hast lange nicht ausgesorgt oder irgendwas, jetzt, was jetzt Leute denken würden oder so. Man hat schon Geld gemacht, klar. Aber es ist dann ein Punkt, wo die Leidenschaft ein bisschen verloren geht. Und
weil du das letzte Level einfach erreicht hast.
Genau.
In Computerspiel.
Und dann kommt ein Switch, wo es sich für mich wie Arbeit angefühlt hat. So, ich setze mich jetzt hin.
Das darf nicht sein.
Der Anreiz, weswegen ich gut geworden bin, der war weg. Wo ich habe jetzt was Neues gebraucht. Und naja, kamen die nächsten Zufälle. Die Leute, die ich kennengelernt habe, denen ich mich angefreundet habe, waren zufällig Leute, die jetzt schon im letzten Jahr unterwegs waren auf der Live-Tour und da ziemlich viel gewonnen haben. Ja, vielleicht, wer sich für Poker interessiert, hat den Namen Fedor Holz schon mal gehört. Ja.
Definitiv.
Der
kommt
aber,
ja auch noch in die Sendung.
Der
kommt da nicht drum herum. Ja.
Der hat mich nicht nur einmal geschubst,
ja.
Auch nicht 5-mal, sondern 10-mal, dass ich das jetzt unbedingt spielen muss, weil er sagt, ne, da ist halt das Geld. Live sind die Leute sehr, sehr reiche Geschäftsmänner oder auch Sportler. Ja. Kommen wir vielleicht auch noch zu, mit wem man so gespielt hat, ist wahrscheinlich auch interessant.
Kommen wir definitiv noch zu.
Und dass er gesagt hat, ja, das macht den, ne, wenn das für die quasi wie ein Kinobesuch ist, ja, so.
Ein teurer Kinobesuch?
Teurer, weil Kino. Da haben die ihren Spaß.
Ja. Genau.
So. Ja. Und die spielen dann mit, das sind halt die Besten. Das heißt, man muss erstmal richtig gut werden, hat einen neuen Anreiz. Und da bin ich, habe ich umgeswitcht, habe statt den Cash Games vorher immer um einfach Geld, ne, man kann sich hinsetzen, man kann jederzeit gehen und sein Geld wieder mitnehmen, bin ich dann zu Turnieren gekommen. Ne, da gibt es viele neue Theorieaspekte, ganz neue Elemente, wo man setzt sich hin, man muss durchspielen, bis man rausfliegt und man wird nach Platzierung bezahlt. Das ist ein ganz anderes System.
Du kannst aber auch aufstehen und gehen. Ne?
Dann wirst du kannst halt aufstehen und gehen, aber
ein bisschen blöd,
aber du kannst dein Geld nicht mitnehmen.
Das stimmt, das ist das Problem. Das kannst du beim Cash Game nämlich machen, ja.
Genau.
Okay, und das bedeutet, du hast eben angesprochen, dass du dann viel gereist bist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie teuer sind dann so die ersten Turniere gewesen, die du live gespielt hast? Und was war vor allen Dingen live dann dein erstes höheres Level, was du erreicht hast?
Ja, das ist halt dadurch, dass ich online schon quasi wer war.
Das heißt, halt in der Online-Welt, sagt man, kannte man deinen Nickname, ja, ich glaube, ja. Goose heißt du online?
Goosecore.
Kannte man einfach online, das heißt, die Spieler kannten dich und dann bist du ins Live-Geschäft eingestiegen und
genau. So,
hast da angegriffen.
Dann mehr oder weniger. Ich weiß noch, mein allererstes Turnier war 2015 in Vegas. Bin ich eigentlich nur zum Urlaub machen und dieses Poker-Feeling das erste Mal mitnehmen, ne? Wie du vielleicht wie damals, ja. Hin und hab bisschen Cash-Game mal, gespielt, ne? Und dann war halt, okay, 6 Max. Ja, nur 6 Leute am Tisch, da ist mehr Action, als wenn man da zu 10 sitzt. Mhm. Das habe ich mitgespielt, $1,500-Event und lief ganz gut eigentlich, wurde 24. von 1500 Leuten oder so.
Das ist ja schon eine,
da gibt's noch nicht so viel Geld, aber man hat es mal mitgemacht.
Was heißt nicht so viel Geld? Und für einen Zuhörer, du hast $1,500
bezahlt. $1,500 war Einsatz und man hat als, ne, 25. von 1500 Leuten dann 7.000, 8.000 sowas gekriegt, wo es halt 500.000 auf 1 gegeben hätte, sowas. Das, ja. Aber das ist relativ nach oben hin.
Das geht, ja, nach oben hin,
das da geht nach
gleich noch drauf zu sprechen, wie es nach oben hin rausgehen kann. Ja.
Genau, das nächste Mal war dann Januar 2016, glaube ich, was ich gespielt habe. Und das war, ich glaube, irgendwas zwischendrin noch. Die Story muss ich natürlich erzählen. Da habe ich Fedor besucht in Wien, da habe ich die WPT Wien gespielt.
Ja, also World Poker Tour in,
genau,
Wien.
Genau.
Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du aber noch nicht da gelebt, ne?
Nee, okay. Da habe ich Fedor besucht.
Ja.
Also, ja, das ist so ein kleines Turnier, sind wir hin.
Was heißt kleines Turnier, ganz kurz? Wie teuer war der Eintritt sozusagen?
1200 sowas, ja.
Okay, 2200 Euro,
genau,
2200 Turnier, Euro. Eintritt und dann geht's los.
Dann WPT geht's los Wien. Und ich setze mich hin und hab Legende aus meiner Kindheit, sitzt links neben mir.
Wer?
Sergei Barbares.
Okay, den kenne ich jetzt nicht, aber du wirst mir sagen.
Der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga.
Okay, scheiße, ja gut, ja, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus.
Leider immer für die falschen Vereine gespielt, aber ist ein super Typ auf jeden Fall.
Okay.
Und ich setze mich hin, die erste Hand. Ich weiß nicht mehr genau, was ich hatte. Ich glaube, ich krieg Ass 3 in Peak. Ja, wahrscheinlich weiß ich es noch genau. Und dann sitzt Sergei Barbares links von mir und Min 3-Bet. Also er erhöht ums Minimum. Nur nochmal ein Move, den es überhaupt nie geben sollte. Im Vorfeld, ja. So, ah ja, jetzt sitzt hier und jetzt passieren so absurde Sachen schon wieder. Und dann, okay, passiert keine interessante Hand. Aber das war so mein Gefühl. Ich setze mich da hin und geil. Ja, bin dann kurz später rausgeflogen. Ja, ging nicht so lange. Ja. Aber das war das nächste Turnier. Und dann danach ging es wirklich dann Schlag auf Schlag. Ja, dann Januar 2016 war ich in Australien. Da habe ich viele Tausender, 1500er und alles 10.000er Main Event mitgespielt.
Okay.
Und dann war ich wieder in Brighton. Es hat viel geregnet, wie so oft. Und ich war so nicht depressiv, ja, aber es war einfach, ich war nicht gut drauf. Woche, 2 Wochen.
Hast du in Australien dann nicht viel gewonnen? Also, das heißt, du warst da auch noch nicht
nichts Besonderes.
Okay.
Und ja, auch immer noch war so online war immer noch mein Main Ding. Ja.
Also, das heißt, du hast noch ein bisschen mit online das kompensiert, was du vielleicht im Live noch nicht hinbekommen hast.
Auch live habe ich nie so viel investiert. Ja, das halt, das dann bei teuren Turnieren, dann gibt man Freunden die Anteile. Da ist es jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe ein $10,000-Turnier mitgespielt, sind das nicht $10,000 von meiner Bankroll, ja, sondern da kaufen andere dann Anteile, die an mich glauben. Ja.
Das ist aber recht common, so, also recht
das ist der absolute
beliebt
Standard.
So im Poker. Ne?
Genau.
Dass halt, wenn jemand ein größeres Turnier spielt, dann einfach sagt, hey, wer möchte sich beteiligen und dann quasi, genau, wie bei einer Startup-Beteiligung vielleicht so ein bisschen.
Es gibt 2 Sachen, genau. Es gibt quasi die sogenannten Swaps, dass man wirklich Prozente tauscht. Wir spielen beide, machen wir einen 10er. Wenn du gewinnst, kriege ich 10% von dir. Wenn ich gewinne, kriegst du 10% von mir.
Machst du natürlich nur beide ähnliches Level haben.
Genau. Ne? Und dann gibt es das, dass ich sage, okay, du kannst nicht spielen, aber du willst dein Geld investieren.
Komm zu Steffen.
Ja? Genau, dann sagst du, okay, dann ermöglichst du mir quasi dieses Turnier zu spielen und hast dann Prozente.
Ja.
Das ist quasi wie eine stille Beteiligung oder was weiß ich, ja, wie man es auch immer nennen will. Ja. Und ja, das ist gang und gäbe. Und dann ging es schnell weiter. Traurig in Brighton gesessen.
Traurig in Brighton.
Gut. Ruft mich Kumpel an, hey, lass doch nach Miami fliegen. Da sind Turniere.
Das ist schön. Ja,
das ist gerade Sonne. Ja. Da ist ein schöner Pool mit einer tollen Rutsche. Ja. Das werde ich nie vergessen. Einfach diese kleinen Momente. Das ist morgens aufgestanden, Kaffee geholt, und zweimal rutschen und dann ging das Turnier los. Das war bescheuert.
Wasserrutsche.
Ja, genau. Ja. In den Pool rein. Ja. Und dann ein Satellite gespielt, also ein Qualifikationsturnier, wo halt ne, einer aus 10 qualifiziert sich dann für das richtige Turnier und ruckzuck saß ich auf einmal im 25.000 $ Turnier drin.
Wow. So, okay, das war das höchste Live-Turnier, dein erstes 25er.
Von einem 10, ne? Ich habe vorhin den Sprung beschrieben von 4 $ auf $10 und zu spielen. Und jetzt war es von 10.000 auf 25.000. Ja, wo natürlich auch wieder, es ist nicht mein Geld, aber einfach dieses, ja, es ist natürlich auch mein Geld, aber auch von Freunden. Und es ist ein ganz anderes Gefühl auf einmal, mit diesen Beträgen rumzuhantieren, an das man sich wahnsinnig schnell gewöhnt. Aber dass man da einfach wirklich sitzt dann mit Leuten. Und da habe ich erst realisiert, was Fedor immer gemeint hat, wo er mich, was ich gesagt habe, ja, er schubst mich nicht nur 5-mal, sondern 10-mal. Du musst dahin. Wer da mitgespielt hat, da sitzen, ja, will niemandem zu nahe treten, aber irgendwelche dicken Amis, die ultra viel Geld irgendwo her haben.
Ja, woher auch immer.
100%, ja. Also einer war scheinbar Teilhaber von Miami Heat. Der saß da immer mit seiner Basketballkappe und hat da irgendwas mit zu tun. Ein anderer war vielleicht auch ein Sportler dabei. Einer wurde mir vorgestellt als die größte Shane Warne, die größte Cricket-Legende Australiens. So habe ich natürlich nie gehört.
Whoever it is. Yeah.
Aber super bekannt.
Ja. Okay.
Und dann sitzen da auch welche, ja, die kommen aus einem anderen Business, muss ich einfach annehmen von ihrem Erscheinungsbild. Ja, okay. Die kenne ich eher aus Serien zum Beispiel.
Ja, ja, okay. Eher aus 4 Blocks. Ja.
Genau. Wo halt auch so, und dann, naja, gut.
Und du weißt aber einfach an dem Punkt, dass du ganz klar viel, viel, viel besser bist in dem Sport und in der Geschicklichkeit und in diesem Spiel als die anderen.
Genau.
Und das war das Erste, was du dann groß gewonnen hast, oder?
Da habe ich Final Tell gemacht. War jetzt nicht, dass ich da groß live was gewonnen habe. Nee,
wie wärst du dann da gewonnen?
Boah, ich denke immer in Buy-ins. So, das war es 15, dann habe ich da 3 Buy-ins oder so gewonnen.
Also 75.000.
Ja, sowas,
ja, okay.
Genau. Ja. Wo so, es lief eigentlich das ganze erste Jahr, was ich viel gespielt habe, war in Vegas irgendwann, war jetzt nicht so irgendwas das Besondere. Und dann kam 2017.
Kam dann, was war dann ein Durchbruchsjahr eigentlich? Ne?
2017, genau, da ging es dann auf einmal ab. Ja.
Dann beschreib mal, wie es abging.
Das habe ich noch.
Interessiert jeden.
Ja, ich war immer so, keine Ahnung, ich dachte, oder haben mir die anderen auch gesagt, dass ich ultra gut bin und gefühlt, wie es halt ist, absurde Varianz. Ne? Man ist andauernd all in, es ist jetzt nicht so, dass der Beste gewinnt. So ist es nicht beim Pokern. Ja? Und das ist ja das Schöne. Jeder, der mitspielt, kann auch gewinnen. Ne? Auch dieser Miami Heat-Teilbesitzer, der kann da gewinnen, obwohl er gerade so die 2 Karten halten kann.
Und die Regeln ein bisschen
versteht. Und die Regeln so halb versteht. Ja? Er kann gewinnen. Ja? Das ist, wir hatten es vorhin von einem Glücksspiel. Ja? Es ist ein Glücksspiel. Kurzfristig gesehen. Ja. Langfristig, wenn man das, deswegen, man muss über die Langfristigkeit kommen und auch solide wirtschaften, Bankroll-Management. Man weiß, ja, wer sich jetzt, wenn wir jetzt von einem Börsencrash reden, über so Schwankungen lache ich halt. Ja. So Pokerturnier heißt, sich hinzusetzen und zu wissen, 6 von 7 Mal ist das Geld weg, 0 Return. Ja. Wirklich 0. Und dann von dem 7. Mal, da casht man. Aber davon sind es halt die meisten Cashes so kleine, wie da, wo ich 25. von 1.500 wurde. Klein in Anführungszeichen, das mal das Doppelte von Bayern, mal das Dreifache, mal das Vierfache, aber man kommt halt übers wirkliche Gewinnen. Aber so, bei uns sind auch nochmal hinten sind die Enten fett. Ja, so sieht's halt dann aus. Und das muss halt mal kommen.
2017 hat's ja dann bei dir,
genau,
wurdest du ja zur fetten Ente.
Ja? Genau. Ja, da wurde dann, ich rede immer in Orten, nicht in Zeiten, weil es bei uns Pokerspielern sofort weiß jeder, was gemeint ist. Ne? Australien ist Januar und da war noch nichts. Ja? Da war ich Chipleader am Final Table vom.
Du hast die meisten Chips
von. Genau. Von allen Spielern, die noch übrig waren, beim 100.000 $ Buy-in-Turnier, beim Super High Roller nennt sich es dann, in Australien, ja, in Melbourne. Und habe 3-mal geflippt, sagen wir. Also es ging quasi 50-50 All-in.
Um mal so ein Beispiel zu sagen, wenn man zum Beispiel Ass-König gegen ein paar Achter
genau, das hat, ist, dann ist 53-47, sowas, das nennen wir alles dann 50-50-Flip. Ja. Ist ja auch egal. Ja. Und dann habe ich drei davon verloren und dann war ich wieder raus. Es wurden 5 bezahlt, Geld gab es keins, schade.
Wow. Ja, das heißt, die 100.000 Dollar waren dann auch weg von dir und den Investoren.
Genau, die, tschüss.
Wow.
Und ja, dann ging es noch ein bisschen weiter, auch jetzt Vegas. Vegas ist immer die große World Series.
Ganz, ganz kurze Zwischenfrage, ich glaube, das interessiert Zuschauer und Zuhörer total. Wie gehst du dann mit sowas um, wenn du 100.000 gerade verloren hast? Was passiert dann in deinem Kopf? Also ich stelle es mir gerade nur vor, bei mir zieht es der Magen gerade so.
Nee, erstmal, also es, also ich meine, rational versteht man, was das ist. Also ich meine, es ist kaufen auch nur Leute oder investieren. Das ist halt ein Investitionsgeschäft im Endeffekt, was dann auch die nur Leute aus der Branche, die es auch wirklich verstehen. Also da ist jetzt niemand sauer oder ich bequatsche nicht meine Kumpels hier, gib mir mal Geld, ich bin ein geiler Zocker. Ja. Ja, so, nee.
Komm in die Gruppe.
Das ist halt wirklich, dass man sagt, okay, man bricht es runter auf, es gibt ein Buy-in, du hast einen erwarteten Return, dass man sagt, okay, das Feld anschauen, das sind so schlechte Leute, die verlieren wohl so und so viel, dass man sagt, okay, die Margen sind wahrscheinlich long-term. Ich komme automatisch in dieses Poker-Slang rein. Ja.
Also es gibt einfach eine mathematische Grundlage, wo du sagst, es gibt den und den Prozentsatz, dass du gewinnst und dass du so und so viel deines Einsatzes.
Wie bei jedem Markt, den so gut wie möglich einzuschätzen. Dass man weiß, wie viel der schlechte Spieler, das jetzt in Worte zu fassen, wenn sich da jetzt Beispiel Gerard Piqué hinsetzt. Der spielt, hat in Barcelona immer mitgespielt.
Wer ist das?
Das ist für Leute wie dich, das ist der Ehemann von Shakira.
Ah.
Für normale Menschen, das ist Innenverteidiger von FC Barcelona und von der spanischen Nationalmannschaft, Weltmeister, Europameister und so weiter.
Okay, gut.
Also normal muss man den nicht vorstellen.
Okay, gut.
Aber der Ehemann von Shakira, die kennst du?
Ja, die kenne ich. Also, ja. Hips don't lie.
So sieht's aus. Ja, ist so. Und genau, so, dann geht's jetzt abzuschätzen, wenn der sich hinsetzt, ist der natürlich ein schlechterer Spieler. Ja. Nicht, weil er doof ist oder so, sondern weil er sich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt und nicht wie ich mit Poker.
Ja.
Naja, verliert er da jetzt 20% im Schnitt von seinem Buy-in? Verliert er 40%? Ne? Klar, gewinnt der mal, verliert der mal, aber er wird weniger oft gewinnen, als ich gewinne. Okay. Und das muss man halt quantifizieren, dass man das dann am Ende abschätzen kann und runterbricht auf 2 Größen eigentlich. Buy-in. Oder ja, Buy-in ist gegeben.
Startgeld.
Startgeld. Ja, wir haben einen Return, ne, ROI, wie du auch immer du es nennen willst. Da ist in der Businesswelt auch, gibt's auch nur englische Wörter. Ja.
Ja.
Und wir haben eine Varianz.
Das ist sie zurückbekommen und das, die Wahrscheinlichkeit.
Zinsen ist falsch. Ja.
Die Zinsen ist falsch. Ja.
Varianz ist auch nicht wahrscheinlich. Varianz ist ein deutsches Wort. Das ist ja schön.
Stimmt. Ja.
Und das ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt ein Feld spielt mit 10.000 Leuten.
Ja.
Grüße an Pius Heinz an der Stelle. Ja, das sind Lotterien mehr oder weniger. Oder mit 50
Leuten. Wobei er auch
Leuten
gut gespielt hat, das an der
genau
Stelle.
Ist ja für mich immer Poker-Dings, WSOP Main Event, also diese Weltmeisterschaft. Ja. Wer einmal im Jahr vom Poker liest, der liest von der Weltmeisterschaft in Las Vegas. Das ist dieses Event, da machen 7.000 bis 9.000 Leute mit. Das ist für mich eine Lotterie, wo ich 5 Tickets habe. Pius auch 5 Tickets hatte und viele
haben halt nur eins.
Ja, oder zerreißen es noch zur Hälfte. Es gibt auch wirklich viele, die gar keins haben. Also es gibt Leute, die da nicht gewinnen können. Da muss man 10 Tage überleben, das funktioniert nicht.
Ja.
Ne? Genau, und das halt musste dann halt, das ist halt einfach, so kann man mit umgehen. Im ersten
Part
Moment,
of the game.
Ja, genau. Und jetzt, um zurückzukommen zu der Frage, wie fühlt sich's dann an? Rational? Ja, nächstes Turnier, kein Problem, hatte ich halt dieses Mal wieder Pech. Ja? 6 von 7 Mal wieder eingetroffen. Das ist wie wenn du mit einem Würfel da sitzt und jetzt versuchst eine 6 zu würfeln, ja, kommt halt nicht so oft. Ja, und kommt auch ein paar Mal nicht hintereinander. Und dann, aber natürlich, emotional ist es doch was anderes. Da läuft man erstmal einen Spaziergang.
Ja, du. Ja.
Ich mache einen Spaziergang. Ja, ich gehe nicht an die Roulette-Tische, um es zurückzugewinnen.
Grüße an Bane an der Stelle.
Grüße an Bane an der Stelle. Genau, sondern ich mache einen Spaziergang. Ich gönne mir was, ob es ein Eis ist oder ob ich erstmal Bier trinke. Was der Seele gut tut.
Okay, ja.
So gehe ich damit um. Und dann auch einfach Review, ganz wichtig. Ne? Einfach
zu gucken, wo hast du Fehler gemacht.
Dass ich rausgeflogen bin, ist
unwiederbringlicher Fakt.
Hat nichts damit zu tun, ich kann nicht von dem Ausgang auf den Prozess schließen. Das ist ein ganz wichtiges Denken, prozessorientiert denken und nicht resultatorientiert, weil das Resultat sagt nichts über deine Leistung aus.
Ja. Im Poker.
Im Poker.
Ja.
Und in auch vielen anderen Sachen nicht. Ja,
bedeutet quasi, um es kurz zu fassen, dass auch ein schlechter Spieler sehr viele falsche Entscheidungen in einem Turnier treffen kann und trotzdem gewinnt.
Genau.
Oder ein sehr guter rausfliegt und alle Entscheidungen
deswegen
richtig getroffen
ist ja
hat.
Auch vom Prinzip her richtigerweise als Glücksspiel. Ja, es ist nicht ein pures Glücksspiel, aber es ist schon ein Glücksspiel.
Hat klassifiziert, eine hohe Glückskomponente.
Genau. Ja. Und ja, das dementsprechend natürlich ist man dann traurig. Und genauso, ich würde es so beschreiben, man stumpft auch total ab. Weil das macht einem nach und nach weniger aus.
Ja.
Das ist das Ganze, wenn man jetzt längere Phasen hat, wo nichts läuft, dann akkumuliert sich dieses schlechte Gefühl. Ja. Okay. Das ist wirklich, jedes Mal ist es dann noch mal ein bisschen schlimmer. Aber was ich krass finde, was man dann auch im echten Leben merkt, dass man so emotional etwas abstumpft, ich freue mich auch nicht dann, wenn es gut läuft. Nicht übertrieben. Okay. Ja, wenn du jetzt siehst.
Du flippst ja jetzt nicht aus und sagst.
Genau.
Wo ich wie so, der Lottogewinner.
Ja. Wo ich so, ja. Ich merke es, wie sich es aufs normale Leben auch teilweise überträgt. Ja. Aber bei mir sind immer die Sportvergleiche da, wo ich jetzt sage, okay, wenn man jetzt irgendwo gestreamtes Event, was ich dann gewonnen habe am Ende, vielleicht siehst du ein ganz kleines Lächeln. Aber mehr nicht. Ja. Keine, was weiß ich, was wenn man machen sollte.
Einfach total aufs.
Es ist jetzt nicht wie ein Sportevent, wo genau. man hat jetzt was gewonnen, man zack, man hat eine Leistung erbracht, sondern. Okay, ich bringe diese Leistung über eine gewisse Zeit und es war selbstverständlich, dass es ja jetzt irgendwann auch mal was
passiert.
Genau, ja. Ist einfach die Variante. Jetzt habe ich mal eine 6 gewürfelt.
Ja.
Ich freue mich jetzt auch nicht mehr bei Mensch, ärgere dich nicht, wenn ich eine 6 würfel, um jemanden rauszuwerfen.
Ja. Ja,
oder ich merke es zum Beispiel jetzt auf dem Fußballplatz ganz anders. Wir schießen ein Tor. Okay, realisiert, aber ich denke schon viel eher wieder in den Prozess, was heißt das jetzt für uns anders? Ja? Stellen wir uns jetzt hinten rein oder nicht? Ja? So, und auch ja so dann nach dem Spiel, okay, da hat man mal diesen Release, ja, das ja. Diesen, ja, automatisch wieder englische Wörter, also dieses okay, man fühlt sich dann mal, man kann loslassen.
Okay.
Aber jetzt, so ist ein bisschen,
ne? Jetzt hast du gerade angesprochen, gestreamt, gewonnen. Erzähl uns doch mal von dem für dich emotionalsten, vielleicht oder beziehungsweise krassesten Gewinn und wie war da sozusagen der Ablauf, was ist da durch deinen Kopf gegangen und wie viel ging es da, was war das Startgeld und was hast du dann am Ende des Tages an Preisgeld bekommen?
Ja, also ich muss es, muss ich hinführen, ja, das eigentlich dann.
Für hin.
War Vegas, Zeit. Juni, Juli, Mai vielleicht auch schon, war, gibt es ein besonderes Turnier.
Wir sind noch in 2017, ne?
Wir sind in 2017. 2017. Und das war das erste Jahr, wo ich dieses größte Turnier, was es eigentlich jedes Jahr seitdem gab, den Super High Roller Bowl in Las Vegas mit $300.000 Buy-in. Da wollen mehr Leute mitmachen, als sie annehmen. Es dürfen nur 48 mitmachen. Und da war eine Lotterie quasi, wie die Plätze verteilt werden. Das war schon 3 Monate vorher. Man musste schon eine Anzahlung machen und so. Und das war wirklich, die haben einen Hype ausgelöst für dieses Turnier, weil es eben auch
viele relativ schlechte Spieler auch angezogen hat, richtig?
Genau, das ist, wenn es.
Aber man muss ja dazu sagen, wenn einer $300.000 ausgibt, um bei einem Turnier mitzumachen, was er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verliert, dann ist das ja ein.
Ja. Wir reden davon von Hedge Fund Managern, so ist so die Zielgruppe.
Weil sie sonst auch nichts mehr
spüren. Casino-Besitzer ist die Zielgruppe.
Ja. Okay, und Steffen Sontheimer kommt in das 300.000.
Genau, ich darf mitspielen und es war hinführend, war so ein bisschen ganz gemütlich, haben die gemacht, war. 4 Tage vorher ein $25.000 Turnier, 2 Tage vorher ein $50.000 Turnier und am Tag vorher, bis in die Nacht rein sollte man spielen, wo das wichtigste Turnier vom Jahr am nächsten Tag losgeht, ein $100.000 Turnier.
Wow.
Okay, ist ja quasi ein Warm-up. Also für mich, ich komme aus der normalen Welt und für mich sind diese Summen genauso, wie es sich jetzt anhört, komplett absurd. Ja? Wo halt, ne, es ist anders, wenn man damit lebt, das ist nicht das eigene Geld, es sind Investoren dahinter und so weiter. Für mich geht es da um ganz andere Summen.
Aber du nimmst es ja total ernst. Also es ist ja für dich trotzdem.
Klar.
Ne?
Klar.
Dass das jetzt nicht an der Stelle falsch verstanden wird, dass man sagt, okay, Steffen spielt jetzt immer erstmal so ein $100.000 Turnier als Warm-up und danach ein $300.000 Turnier mit Ende 20, ja, oder Mitte 20. Ja, 100.000, ja, da geht los.
Geht los, lief gut.
Die Karten kamen.
Und dann bis irgendwann, als ich war im Turn All-In, es kommt nur noch eine Karte, hatte 94% Gewinnwahrscheinlichkeit.
Okay.
Schlägt ein für den Gegner.
Wow.
Was mein guter Freund Christian Christner war. Ja. Und das war so der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt ich gewinne mein erstes Turnier jetzt. Das Ding war halt quasi, das war quasi durch. Ja. Und dann habe ich mir noch ein bisschen
im Kopf war schon gewonnen.
Zurückgekämpft. Ja, und dann waren wir zu dritt und es wurde immer später. 3 Leute waren noch übrig. Und dann haben wir irgendwann einen Deal gemacht. Das gibt's dann auch, was wir gesagt haben. Es waren 3 ähnlich gute Spieler.
Ja.
Da gewinnt im Endeffekt keiner Geld. Es ist nur würfeln drum, wer jetzt 100.000
kriegt. Weil alle 3 dasselbe Skill-Level haben,
genau,
am Schluss. Und das waren jetzt 3, die übrig geblieben sind von diesem $100.000
Christian Turnier. Und ein sehr, sehr, sehr guter Amerikaner, Ben Tollerine. Und Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir lassen es gut sein.
Ihr teilt es einfach auf.
Wir teilen entsprechend der Chipstände auf, dass es fair ist.
Damit du auch pennen gehen kannst.
Wir wollen alle schlafen gehen. Ja, ja. Das effektive Geld, was wir machen, ja, ist wieder am nächsten Tag. Ob wir da jetzt 5 Stunden sitzen, da macht niemand. Klar gewinnt einer am Ende, aber theoretisch macht keiner gerade Geld.
Das muss man erstmal verstehen, ne? Aber okay. Ja, ich finde es krass. Es ist, glaube ich, so für Außenstehende total schwer nachzuvollziehen, dass das dann halt alles rational mathematische Entscheidungen am Ende des Tages sind und dann die emotionale Komponente einfach gänzlich ausgelassen wird, dass du jetzt sagst, nee, ich möchte aber gewinnen. Ich selbst kann vielleicht kurz sagen, ich hatte schon mal eine ähnliche Situation im ganz, 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 ganz kleinen. Ich habe ein 300-Dollar-Turnier in Macau mal gespielt, haben wir gestern noch drüber gesprochen und war auch unter den letzten 3. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wo wir nur 6 waren, weil das so viele Amateure waren, dass wir dann vorgeschlagen haben, auch eben diesen Deal zu machen. Mhm. Ich aber mit meinen einigen Heineken doch Intus gesagt habe, nee, ich will zocken, Leute, weil ich bin da hier, um das Ding zu gewinnen.
Du bist
für den
Spaß da, ja, genau, aber das war wieder diese Berufssicht, ne? Solange auch noch ein Freizeitspieler da ist, okay, natürlich ist der dann normalerweise schlechter.
Ich
aber
zum Beispiel war ja
definitiv. Dann würde ich natürlich nie einen Deal machen. Aber auch die untereinander, die spielen ja dafür den Spaß. Ja, ist auch so,
Ja. Naja, das ist ein kurzer Exkurs. Steffen, du hast den Deal gemacht. Wie?
Genau, und ich warte halt 2 in Chips. Das ist ja immer noch nicht mein erster Turniersieg. Das tat, also das ist das Emotionale dabei. Das tat doch in der Seele weh, weil jetzt ich war überfällig.
Ja, wie viel Cash gab's da? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube 1,1 Millionen.
1,1 Millionen, okay, gut.
Für mich 11 Buy-ins, ja, also ist halt.
Lass mal so stehen, ist ja ganz nett.
Genau.
Okay, dann geht's aber.
Die Zahl wird irgendwo eingetragen in irgendeiner Liste. So genau. Mehr ist es für mich nicht.
Okay. Sind auch in Bains Worten Leistungspunkte, es geht weiter.
Genau.
Zum nächsten Level. Und,
ja, geht weiter. Und dann, gut, das nächste Turnier, das schweigen wir mal tot. Das 300.000er hat Spaß gemacht. Und,
du warst dabei?
Ich war dabei. Ja. Ich war auch relativ weit, ja, aber ist dann egal.
Aber um mal da wieder bei so einem Swing-Level zu bleiben, wo es dann halt wieder, es geht hoch,
völlig normal,
es geht runter, es geht hoch, wie im echten Leben.
Genau. Und es hat ein anderer Kumpel von mir gewonnen. Glücklicherweise, also beim guten Essen danach, zu dem der Sieger traditionell einlädt, da war ich da wiederum dabei.
Das ist schön, okay. Du warst dabei, ja.
Und ja, dann war mein erster Turniersieg. War.
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Wir zu 9 ein kleines Turnier gespielt haben in diesem Aria Casino in Las Vegas. Wir waren nur 9 Leute. Die laufen da dann quasi jeden Tag. Das ist nicht mal ein richtiges Turnier. Ne? Wo ich am Ende auch wieder einen Deal gemacht habe, wo wir nur noch zu 2 waren und ich hatte einen Chip mehr quasi und war offiziell der Sieger, aber für dieses Turnier gab es nicht mal eine Trophäe.
Oh, okay.
Das hat immer noch nicht gezählt.
Trophäen habe ich aber bei dir schon gesehen.
Ja, es hat immer noch nicht gezählt und dann war Vegas vorbei. Wieder ohne Trophäe nach Hause, auch ohne Bracelet, die man da ja jagt, auch nix. Und dann ging es nach Velden, zur Poker-Europameisterschaft.
An den Wörthersee.
An den Wörthersee, wunderschön, sehr kann schön, ich jedem empfehlen.
Insbesondere den schlechten Spielern, die gerade zuschauen.
Da geht's mir
nein,
überhaupt
nicht. Schön dort.
Ja, es ist wunderschön und die Atmosphäre ist richtig toll. Ja. Und CAPT, Casino Austria Poker Tour. Also wer sich irgendwie interessiert, ist wirklich. Auch da gibt's von 100 Euro Events gibt's da alles. Wer dann einen schönen Urlaub machen will, ist in Europa der beste Spot.
Okay.
Und genau, da bin ich hin und da gab's das Super High Roller, der EM, ein 25.000 Euro Event.
Okay.
Und das habe ich dann gewonnen.
Ja.
Das war geil.
Sehr kurz zusammengefasst.
War geil. Ja, ich war Chipleader am ersten Tag und habe es am zweiten Tag gewonnen. Von vorne runtergespielt. Ohne Probleme, ohne Varianz.
Als wenn es nichts wäre, als ob du das jeden Tag machst.
Da hat endlich mal der Beste gewonnen.
Ja.
Das ist echt so, wo ich sage, da gilt es halt auch zu beurteilen. Ne? Natürlich ist es mir da einfach nur reingelaufen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ist klar. Ja, wo halt so, okay.
Es läuft.
Ja.
Glaubst du denn ganz kurz, bevor wir da nochmal auf das Turnier, aber glaubst du, du sagst gerade, es läuft. Also ich habe oft ja mit Pokerspielern gesprochen, die wirklich ganz stark auch an diesen Lauf glauben, dass es halt läuft, obwohl es ja eigentlich mathematisch nicht möglich ist.
Ja, ich muss es differenzieren. Also ich glaube an diese Voodoo-Geschichte glaube ich nicht. Ja? Ja, also dafür bin ich viel zu rational. Ja?
Okay.
Ich glaube aber dran, dass es viel macht für deine Leistung auch am Tisch bezüglich was du wahrnimmst, was du, wenn man sagt, was du fühlst, ist für mich Quatsch, sondern es sind mehr viele kleine Informationen, die du, ob du es bewusst oder unterbewusst dann wirklich mitkriegst, dass du da, je nachdem wie du drauf bist, ne, wenn ich ausgeschlafen bin, gut gegessen habe und quasi mental vorbereitet bin für ein Turnier, spiele ich viel besser, Und State, will ich sagen, ja, was auch immer das deutsche Wort ist, will ich eigentlich immer erreichen, was viel einfacher ist, wenn es gut läuft. Klar. Da hast du wieder Bock drauf und zack und weiter.
Weiter.
Ne? Und wenn du jetzt, wenn es nicht läuft, dann bist du dauernd, dann ändert sich so deine Herangehensweise. Und du verfällst in diese Denke, oh, hoffentlich kommt's mal. Mhm. Ne, was so dieses klassische Freizeitspieler, ja, vielleicht kommt's ja.
Ja,
sondern kann ich will, ja kommen, ne? Mein Ziel in Turniers, ich muss meine Entscheidung mit dem, was ich theoretisch weiß, bestmöglich spielen. Jedes einzelne Mal, jede einzelne Hand.
Jede einzelne Entscheidung.
Und mir kann's egal sein, wie es ausgeht, weil es sollte mir egal sein.
Bei dem 25.000er ist es ja gut ausgegangen. Was gab's da für Kohle?
420 oder sowas.
So nett.
Ja, ist halt, keine Ahnung, die Beträge sind halt irrelevant, weil es nicht mein Geld ist. Klar, sind 420.000 nett, ja, der sie bekommen hat, anteilig. Das war ein schönes Turnier, weil viele von meinen Kumpels, da hatte ich nicht einen superreichen, der alles investiert, sondern der Kumpel 5%, der 5%, der 5%.
Und dann gibt man es auch gerne hinter wieder
das
raus.
Das macht viel mehr Spaß, dieses Community, klar. Man gewinnt dann quasi ein bisschen zusammen. Oder
für die anderen mit, ja.
Genau.
Jetzt sagtest du eben, dass du Innenverteidiger von Barcelona am Tisch hattest, Miami Heat-Typ irgendwie dabei. Was würdest du sagen, waren deine drei spannendsten Begegnungen mit Leuten am Tisch? Hast du so deine drei Highlights, wo du sagst, boah, da habe ich echt gedacht.
Ich habe eine Sache, die hat meine Welt auf den Kopf gestellt.
Okay,
komplett.
Stell mal unsere auch auf den Kopf.
Jetzt bin ich gespannt, ob du die Leute kennst. Yeah. Sagt dir Kevin Hart was?
Also den Namen habe ich schon mal gehört.
Der ist so ungefähr 1,50 Meter groß.
Okay,
der ist ein US-Schauspieler und
doch,
Comedian.
Doch, weiß ich. Der hat mit Will Smith mal einen Film gemacht.
Genau.
Ne? Ja, doch, kenn ich doch.
Der war 2017, glaube ich, so der bestverdienste Schauspieler in den USA.
What?
Ist Top 25, was Follower angeht, auf Twitter und Instagram auf der Welt. Oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gewesen. Mhm. Ist super bekannt, weil er ist jetzt nicht der bekannteste bei irgendwelchen tollen Filmen, sondern er macht unglaublich viel. Er macht die Stadien voll da mit irgendwelchen Comedy-Touren und macht bei jedem Film Schauspieler er halt irgendwie mit. Was auch immer für der Knast-Coach ist jetzt einer, der mir einfallen würde. Was auch immer, ja.
Whatever.
So ein trashiger Scheißfilm. Und sag ich so, okay, der ist, für mich persönlich ist der 100% nicht mein Humor. Ja, ich finde, das ist der unlustigste Mensch der Welt. Der spielt für mich einfach eine Rolle. Der schauspielert und versucht lustig zu sein. So, ich versuche Vergleiche zu finden. Er hat so ein bisschen was von Mario Barth, dieses Überspitzte immer und tut so, als wäre jetzt alles mega lustig und es wird lustiger dadurch, dass er es fünfmal wiederholt.
Mhm.
Wo ich so, ja, ist nicht so meins. Ja.
Was hat er gemacht?
Wie bitte?
Was hat er gemacht?
Der hat mit uns mitgespielt.
Ja.
Kevin Hart, ja. Und
mit den großen Jungs.
Genau, also. Der wurde eingeladen zu diesem 300.000 Super High Roller Bowl. Der war von Pokerstars unter Vertrag genommen und hat dann dementsprechend mehrmals mitgespielt, hat sich nachgekauft im 100.000-Dollar-Event auf den Bahamas. Oh,
schön.
Und jetzt die Story, auf die ich komme, spielt auf den Bahamas. Und es war dieses Event. Und der Typ war halt so, klar, der mag cool sein auf seine Art und Weise, aber war in meinen Augen halt eine kleine Witzfigur, so ein bisschen.
Ja.
Und dann kommt eine absolute Legende aus meiner Zeit. Ja, ich habe früher Leichtathletik gemacht, ich bin gelaufen. Und dann kennst du einen Läufer.
Usain Bolt
kommt reinmarschiert, was halt so diese Erscheinung, dieser 2-Meter-Mann, durchtrainiert, brutal. Und der hat eine Aura um sich, in meinen Augen einfach nur.
Ja.
Und was passiert? Er küsst quasi Kevin Hart die Füße. Die sind irgendwie Kumpels. Und er hat sich 2 Meter hinter Kevin Hart hingesetzt auf ein Stühlchen, um auf ihn zu warten, auf die Dinnerbreak, um dann was essen zu gehen.
Wow.
Und es war halt für mich Usain Bolt so, Kevin Hart, was auch immer, ja, irgendein Schauspieler, für mich unwichtig. Und dann hat sich die Hierarchie bei denen so umgedreht, als wäre jetzt Kevin Hart, die haben das ausgestrahlt, Kevin Hart voll der Big Deal und der kleine Usain wartet jetzt mal kurz. Wow. Und denkst so, was ist hier los zur Hölle? Das war das erste Mal, wo ich so dieses Starstruck, sagen wir so, ich hätte so gerne ein Foto mit ihm gehabt, ich habe mich nicht getraut hinzugehen.
Ja, für dich, ja.
Weil es wäre jetzt so, ich spiele dann auch das große Turnier mit, das wäre jetzt irgendwie, ich hätte mich komisch gefühlt, ja, das ist so.
Du hast kein Foto gemacht?
Ich habe kein Foto gemacht, bis heute nicht, ja.
Bei mir gibt es auch ganz wenige, mit denen ich irgendwie ein Foto machen würde. Michael Jordan zählt dazu, aber dann hört's schon fast auf. Ja,
ja, das war Usain Bolt war.
Aber Usain Bolt ist schon auch sehr, 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 sehr krass. Ja, heftig. Krass. Und irgendwie sonst noch andere Schauspieler, wo du irgendwie, weil ich habe jetzt zum Beispiel damals, wo ich mit Pius unterwegs war, für meine Begriffe war es schon sehr krass, dass Slash und Ronaldo damals mit dabei waren. Also Slash-Gitarrist von Guns N' Roses, die es nicht wissen. Und Ronaldo kennt ja jeder.
Welcher Ronaldo?
Der brasilianische.
Okay, das war nämlich der zweite, den ich jetzt nennen wollte. Den, mit dem habe ich auch gespielt.
Ja, aber der auch was mit Pokerstars zu tun hatte. Genau. Und der da aber auch irgendwie eine recht nahbare.
Der saß da echt super cool.
Also ganz normal. Also da war überhaupt nichts irgendwie mit dabei. Jetzt hast du gerade von den bekannten Leuten gesprochen. Wie viele erkennen dich denn jetzt, wenn du so unterwegs bist? Wir waren jetzt heute Morgen in Köln unterwegs und du wurdest direkt von zwei Jungs angesprochen. Wie ist das? Also vielleicht war es jetzt gerade auch Zufall.
Das war mega Zufall. Das war für mich selbst verwirrend. Also es ist, du musst komplett trennen. Das halt auch jetzt irgendwo unterwegs, kennt mich keine Sau. Ja. ist ja auch keine einfach Sau. So. Keine Sau. Aber sobald du in dieser Nischensparte, ne, in einem Casino bist, wenn ich jetzt sagen wir, ja, jeder, der Poker spielt, oder halt viele auf jeden Fall, wo halt so, wenn ich in Vegas bin, ja, dann World Series of Poker, da kommen die Leute hin, die sich nur für Poker interessieren. Das sind genau die Leute.
Dann kommt man eigentlich nicht an dir vorbei, ne? So ein bisschen.
Genau, dann kennt man die Namen. Dann hat man diese Super-High-Roller gesehen, dann hat man mich gesehen, dann hat man, ja.
Okay, und jetzt haben wir super viel so über Poker gesprochen und auch was das Ganze so mit sich bringt. Wenn jetzt jemand gerade zuhört oder zuschaut, was würdest du sagen, wo würdest du jemandem sagen, da anfangen oder es einfach lassen? Oder was ist so dein grundsätzlicher Ratschlag an junge Leute oder vielleicht welche, die schon mal so ein bisschen pokern? Wie könntest du das so kurz zusammenfassen, was du denen so mit auf den Weg geben würdest?
Kommen wir zurück eigentlich zum ganz vom Anfang, wo ich gesagt habe, ne? Geld kann nie die Motivation sein. Also wenn du jetzt irgendein 2 Minuten Video auf YouTube siehst, hier, I show you how I won $300,000 in 20 minutes, kennen wir alle, ja.
Kennen sie alle diese Videos, ja.
Das ist natürlich kompletter Quatsch, ja. Dann kann es auch nie funktionieren. Du kannst mit dieser Motivation nicht gut werden. Wenn du dich fürs Spiel interessierst, also für mich, der Ratschlag ist, du musst wissen, was du vom Spiel willst.
Ja.
Wenn dir das Spiel an sich Spaß macht, die Theorie dahinter, du beschäftigst dich damit, das macht dir Spaß. Steck doch Zeit rein, warum nicht? Ist ein super Hobby, ja, macht Spaß.
Und das kannst du ja auch machen, ohne viel Geld zu verlieren. Wenn du auf ganz kleinen Limits sozusagen spielst, kannst du ja, sag ich mal, so dieselben Learnings in kleinerer Form erzielen wie bei den großen Games. Ne?
Genau, wenn du es aus Spaß machst, um eine gute Runde zu haben, dann zieh es wie ein Kinobesuch oder irgendwas. Gib halt entsprechend, so wie du es dir leisten kannst, statt jetzt zu denken, ich gewinne jetzt groß oder so. Wenn du dich nicht mit beschäftigst, warum solltest du? Ja? Hm. Ja, dann mach's so und es ist ein super Spiel. Ich würde es auch aus Spaß spielen, wo ich jetzt sage, okay, wir hatten es gestern auch davon. Nach so einem Vegas-Abend, wir waren auch mal dann am Blackjack-Tisch, wo ich sag, mir gibt's nicht mehr, ob ich da jetzt um $1,000 spiele, um 100 oder halt nur um 20, was jetzt oder 5, was auch immer Minimum-Einsatz ist. Da ich quatsch mit den Kumpels ein, so ich verstehe das Spiel, ich brauche nicht diesen Nervenkitz oder irgendwas, der da einem dann suggeriert wird, sondern es ist zu einfach zu verstehen. Ja, ich werde da jetzt nicht reich werden mit dem Blackjack-Spielen, das weiß ich.
Ja. Und also das heißt dort auch einfach
den Spaß an der Freude. Dann mache ich es für Spaß und genieße es. Ja. Aber kann es auch genießen, statt jetzt irgendwas hinterher zu hoffen oder was auch immer. Ja. Es ist ein Glücksfaktor, der Nervenkitzel ist da, es macht Spaß, eigene Entscheidungen dabei zu treffen. Es ist ein tolles Spiel. Es ist ein geselliges Spiel, ne? Thema Gründerpokern. Ja, perfekt.
Ja, absolut.
7. Klasse um Döner spielen mit Kumpels, dabei ein paar Colas trinken war es damals noch.
Ist jetzt nicht sonderlich anders, als um die Millionen zu zocken, so am Ende des Tages dann, ne? Wenn du der ganzen Sache halt eben nicht diesen Stellenwert gibst, den die anderen irgendwo sehen, ne?
Das Interessante ist, sich die Atmosphäre von verschiedenen Turnieren anzuschauen. Wenn du jetzt zur World Series fährst und ein $500-Turnier spielst, da kommen die Leute aus dem ganzen Land. Das haben die auf ihrer Bucketlist. Das wollen die wollen da mitspielen. Die nehmen es tot ernst. So, ja, da nimmt niemand hier jetzt zum Spaß. $500 ist viel Geld. Wenn man das dann, ja, hier, also aber die kommen alle mit dieser Hoffnung, also dieses Tellerwäscher zum Millionär, ist noch in den USA viel tiefer verwurzelt. Und die haben da die sind da irgendwie so komplett seriös und versuchen da einen auf Pokerstar zu machen und so denkst du, boah, so eine steife Atmosphäre habe ich noch nie erlebt. Die machen mir überhaupt gar keinen Spaß, die Turniere. Je höher die Buy-ins werden, desto lockerer sind die Leute, weil es sind halt gut einerseits die Profis, die genau wissen. Ich sehe mich auch als Teil Unterhaltungsbranche in dem Sinne.
Absolut, ja.
Für den Hedgefund-Manager. und der
klar,
und ballert der, da 100k raus, weil es ihm völlig
halt,
egal ist.
Genau, das ist halt für ihn sozusagen, wie du eben angesprochen hast, wie der Kinobesuch, vielleicht für denjenigen, der klein anfangen möchte, wo du sagst, da gibt's dann halt, der eine gibt halt 100.000 aus, der andere 15 und in Relation vielleicht zum Gesamtinkommen ist es dann halt wieder passend.
Die Leute, ne? Gegen die wir ja auch spielen, dann sind ja meistens mega smarte Typen oder auf jeden Fall Leute, die in irgendeinem Bereich
competitive sind, ne?
Unfassbar gut sind. Ja, also eigentlich, um so viel Geld anzuhäufen, muss man bei irgendwas unfassbar gut sein.
Oder unfassbar kriminell oder unfassbar
oder viel geerbt haben. Ne? Genau, das sind die Optionen.
Wenn es bei der Geburt schon kommt, ne, dann ist gut.
Dann ist gut. Ja, davon gibt es in der Pokerbranche leider zu wenig. Ja, den würde ich mehr mitnehmen. Ja. Aber genau, das sind interessante. Und die verstehen halt die ganze Sache. Und die haben, deren Nervenkitzel kommt davon, ich spiele gerade gegen die Besten und ich kann es mir leisten und ich will gegen die jetzt hier bestehen. Dieser kompetitive Faktor, ja, die wissen es halt einfach, ja. Es ist klar, die wissen von den 100.000, mit denen sie sich hinsetzen, verlieren sie vielleicht 10 oder 20 oder je nachdem, wie gut einer ist. Ja. Aber der wird nicht hoffen, ja, vielleicht kommt mal. Ja, so. Ja,
krass. Ich finde es.
Und dann entsteht eine komplett andere Atmosphäre.
Das ist, glaube ich, eine viel lockere halt, ja. Es ist halt viel lockerer.
Es geht um kranke Summen, aber es ist, als würdest du mit deinen Kumpels
beim Gründerpokern einfach um Sachpreis spielen,
iPad. Gründerpokern wäre für mich nochmal anders, weil es Leute sind, die ich dann nicht kenne. Das wäre für mich schon mal wieder was anderes. Für mich ist wirklich dieses siebte Klasse-Effekt. Mein Kumpel aus der Klasse, ich kenne die alle, ne? Da sitzt er, ich könnte es aufzählen, der Chris, der Steude, der Jave, da sitzen sie. Ja? Und Abfahrt, ja.
Los geht's, ja. Ja, krass. Hast du das Gefühl, dass dich dort irgendwo, weil du ja auch als unfassbar bodenständig so bekannt bist in der Pokerwelt, hast du nie das Gefühl, bei diesen ganzen Summen, wenn du halt irgendwo mal hier eine Million, mal da drei, mal da zwei gemacht hast, auch wenn es jetzt anteilig dann weniger war, aber hast du da nie das Gefühl gehabt, boah, jetzt hau ich mal raus oder heb irgendwie ab, weil du bist immer bei deinen Jungs in der Heimat jetzt gerade, bist auch wieder zurückgezogen, spielst mit denen Fußball, hängst einfach ganz normal rum und hast halt so dieses, vielleicht auch so ein bisschen Doppelleben. Auf der einen Seite spielst du so hoch und auf der anderen Seite sagst du halt einfach, hey, ist halt nächstes Level erklimmen und
ja, da habe ich mehrere Punkte zu. Also ich hatte das Gefühl selber nie. Und so Diskussionen sind natürlich oft aufgekommen, wo halt dann auch gerade Leute so, ja, ich bin immer Economy geflogen mit XL-Seat, weil es halt für mich der beste Value ist. Und die Leute halt immer gefragt haben, so, ja, du könntest es dir doch leisten. Wo ich sag, ist ja völlig irrelevant für mich. Das ist dieses auch wieder Denken, was viel in den USA ist. Du kannst es dir leisten, also solltest du es dir kaufen. Wo ich sag, ich mache mal eine Entscheidung, was ich mache, davon abhängig, ob mir etwas was wert ist.
Richtig.
Ja? Ja, so, wenn ich sage, okay, für mich, ich brauche kein besseres Essen im Flugzeug, weil es eh scheiße ist. also ich brauche nur Beinfreiheit, nichts anderes. Dafür, die ist mir so viel wert, wäre mir noch viel mehr wert. Aber ja, passt. Das mache ich. Mir ist es, das habe ich irgendwann bewusst wahrgenommen, wenn ich mal in mich gehe und überlege, wofür gebe ich gern mehr Geld aus, dadurch, dass ich es mir leisten kann. Und das war, wenn ich in ein Restaurant gehe, auf der Karte auszuwählen, ohne auf den Preis zu schauen.
Das ist wo schön.
Ich ganz noch von früher weiß, sehr selten essen gegangen und dann auch selbst, wenn ich mit meinen Eltern war, ja, dass ich dann, ich merke es im Hinterkopf, nehme ich jetzt die Käsespätzle für 7,90 € oder den Zwiebelrostbraten für 17,90 €.
Dass das halt einfach egal ist, ne? Also beziehungsweise.
Genau, dass jetzt auf was habe ich Lust? Das nehme ich.
Und das finde ich.
Das ist ein Luxus, den ich aber auch sowas von bewusst wahrnehme. Und wo ich sage, so, das ist toll.
Ja. Hast du noch ganz, ganz kurz vielleicht so eine Minute, wo siehst du dich selbst in den nächsten 5 Jahren? Willst du im Poker-Business in dem Bereich bleiben oder sagst du, du bist einfach total offen, das, was kommt? Weil du bist ja jetzt quasi bei den Leveln, wenn wir mal dabei bleiben, bist du jetzt wahrscheinlich so bei dem Endgegner irgendwo angekommen. Du bist Weltelite. Es gibt kaum welche, die es überhaupt mit dir aufnehmen können. Und was ist da bei dir so das, was noch kommen kann?
Also es ist noch gar nicht durchgekommen, dass ich jetzt quasi wieder zurück bin. Mir wurde das Reisen jetzt zu viel. Mhm. Und ich bin jetzt zurückgezogen nach Deutschland, mit meiner Freundin da zusammengezogen, wo ich sage, okay, da die Rumreiserei, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ja. Wo ich halt jetzt online Cashgame ein bisschen wieder spiele, aber gemütlich, da geht es um andere Sachen. Mhm. Und ich sage, ich bin wirklich offen für alles. Ich bin selber gespannt, was in den nächsten 5 Jahren so kommt. Wo ich jetzt sage, aber wie du es gesagt hast, es hat sich so angefühlt, Videospiel durchgespielt und dann erlischt bei mir so das Feuer, was man braucht, um wirklich auf dem Level dann mitzumachen. Und das war bei einem gewissen Punkt auf jeden Fall weg. Und jetzt, es kann gern was Neues kommen, wo das Feuer anfängt zu brennen. Ich bin mir sicher, da gibt's was.
Steffen, ich bin unfassbar gespannt, was dann noch kommen wird. Und total dankbar, dass du so viele Infos mit uns geteilt hast. Wir müssen jetzt leider mal zum Ende kommen, weil wir jetzt so viel schon gequatscht haben. Und du bietest auch Coaching an, das vielleicht noch an der Stelle gesagt, wenn jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, besser zu werden und schon gut ist, kann man sich an Steffen wenden. Er ist auf Instagram zu finden. Ich vertag den auch und so weiter. Ansonsten danke ich euch allen für eure Zeit, weil ihr habt uns gerade das Wertvollste gegeben, was ihr habt. Wir hoffen, dass wir euch schöne Einblicke in Steffens Leben geben konnten und in die Welt des Pokerns ein bisschen näher bringen können. Es werden noch weitere Pokerspieler folgen. Grüße an Fedor an der Stelle, du kommst nicht drum herum. und Pius eigentlich auch nicht, aber schauen wir mal, ob wir den hier hingezogen bekommen. Und ich würde sagen, schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Live to the Max, den Podcast und Lifestyle-Channel mit mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar. Vielleicht auch, wen ihr mal gerne sehen würdet. Abonniert gerne meinen Channel und subscribt mich bei Spotify, iTunes, whatever. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.